Ja, hallo, guten Morgen. Tanja sagte eben, sie rückt das Pult ein bisschen vor, wenn ich mich traue. Ich traue mich. Traue mich. Ja, ich glaube, ich stelle mich mal vor. Ich bin Hans-Georg Henkel, bin aus der Gemeinde im Güldenen Winkel. Wie viele von euch kennen mich denn noch? Ach, das ist gut die Hälfte. Sehr schön. Ich war in dieser Gemeinde von 1983 bis 2007, 24 Jahre, ab 89 dann in der Gemeindeleitung und in den 90er Jahren ganz viel beteiligt am Bau dieses Gebäudes. Zusammen mit dem Andreas Westphal war ich Bauteam, Bauleitung und diese Strahlen hier und die Fliesen, die ihr hier auf dem Boden seht, ne, da habe ich viele Stunden auf den Knien gesessen. Ja. 2007 sind wir dann in den Güldenen Winkel gegangen, haben dort Gemeinde gegründet und ich habe es eben schon hier und da erzählt, wir werden im Januar 20 Jahre alt. Und es wird am 17. Januar eine Feier geben und dazu wollte ich euch einladen. Aber das tue ich zeitnah natürlich nochmal. Ja, Nachfolger gesucht. Es geht heute darum, wie konsequent wir Nachfolge verstehen und auch leben. Wenn Jesus dich in seine Nachfolge ruft, wie gehst du damit um? Wie antworten wir auf Jesu Ruf? Wie verhalten wir uns? Und ich habe am Anfang einfach mal gedacht, ich nehme euch mal hinein, wie das so ist, wenn Menschen gerufen werden, wie sie da so reagieren. Und ich habe da so ein erstes Bild. Kennt ihr das? Ich glaube, diesen Ruf leistet jeder Folge, die meisten jedenfalls. Nicht jeder, weil, ich will euch meine Geschichte erzählen, es muss so gewesen sein, 1977, 78, ich hatte einen Führerschein noch nicht lange, ich hatte einen 2CV. Kennt ihr den noch? Und viele von meinen Freunden hatten auch einen 2CV. Und es ging immer darum, welcher ist der schnellste. Und bei uns in Hessen gab es zwischen zwei Ortschaften so eine gerade Strecke. Da konnte man das austesten. Und das haben wir gemacht. Ich habe überholt, war vorne, hatte noch einen Freund neben mir sitzen. Plötzlich sehe ich ein Blaulicht ganz weit hinten. Sagt er, ist nicht schlimm. Das ist der Rettungsdienst, die kenne ich. Fahr ruhig weiter. Also ich fahre ruhig weiter. Dann schoss die Polizei an mir vorbei und stoppte mich. Der, den ich überholt hatte, der dachte, er wäre besonders schlau und wollte die Polizei mich überholen. Aber da sprang ein Polizist auf die Straße und hat auch ihn gestoppt. Also, ne, wir wollten diesem Ruf nicht unbedingt Folge leisten, aber mussten es dann doch tun. Eine andere Geschichte. Kennt ihr dieses Poster? Wer hatte das in seinem Zimmer hängen? Mal ehrlich. In den 70er Jahren war das ja so ein bisschen Kult. Man musste das haben. I want you. Beliebtes Poster, 60er, Ende der 60er in den USA, aber eigentlich ein ernster Hintergrund. Es ging um die Rekrutierung für den Vietnamkrieg. Und viele wollten dem nicht Folge leisten. Und ihr kennt vielleicht so Musicals wie Hair und viele Dinge, wo dieser Protest zum Ausdruck kommt. Also dem Ruf nicht folgen. Das kennt ihr auch, oder? Kinder, wenn Eltern sie rufen. Ich habe so einen, mein jüngster Enkel, der heißt Toni. Toni ist Fußballfan. Ist noch keine 3 Jahre alt, aber hat schon 4 Sätze Trikots. Liverpool, kann er sagen. Und wenn ich sage, Toni, räum doch mal das Zimmer auf, dann dreht er sich weg. Und wenn ich insistiere, dass er aufräumt, dann sagt er, nein. Oder bei anderen Gelegenheiten, wenn ich sage, mach doch mal dies oder das, sagt er, ja. Ja, heißt so viel wie, nö, mache ich nicht. Ne? Das ist Toni. Also auch er ruft nicht. Manchmal gehen mit Rufen auch um, ich muss noch kurz die Mail checken. Das bedeutet aber, ich folge einem Ruf nicht unbedingt sofort. Es heißt eigentlich in der Konsequenz, Die Mails sind mir erstmal wichtiger, als was du willst. Und es gibt viele solcher Situationen. Und da wird mir deutlich, wenn ich gerufen werde, geht es darum, was ist die Priorisierung, was ist mir wichtig, worum geht es? Schaut euch mal diesen hier an. Habt ihr den Eindruck, der ist fokussiert? Ja, ne? Er weiß genau, was er will. Und deshalb ist der Blick auf diese Nuss gerichtet. Und da kann passieren, was er will. Was will? Er wird das Ding sich holen. Wir können lernen aus anderen Lebensbereichen, was es heißt, einem Ruf zu folgen. Ich habe noch ein paar Beispiele. Staffellauf. Bei Wettbewerben, bei Olympischen Spielen. Wisst ihr, wie oft eine Medaille, ein Sieg verschenkt wurde, weil das nicht geklappt hat? Mit dem Fokus auf die Staffel? Dass das Staffelholz runterfiel und das alles für die Katz war? Fokus auf Sieg. Oder etwas ganz Besonderes ist ja die Nachfolge im Beruflichen. Es gibt so eine Sendung im Radio, Podcast, 63 Hektar. Hat das schon mal jemand gehört? Da geht es um Landwirte und ihr Leben. Ne? Und da geht es häufig um Geschichten, wo die Kinder den Betrieb der Eltern übernehmen. Und die erzählen dann, was die Eltern ihnen mitgeben und was sie anders machen. Und es geht darum, dass sie dem Ruf der Eltern gefolgt sind, sozusagen ein Werk fortzuführen, einen Betrieb fortzuführen. Ich kenne das von der Nachbarin, Wiebke heißt die, das ist sie nicht, das ist nur ein Ersatzfoto. Wiebke hatte Hotelfachgewerbe gelernt, aber der Vater hatte einen Metallbaubetrieb und kam jetzt in die Rente. Und Wiebke hat sich entschieden, dem Ruf des Vaters zu folgen, diesen Betrieb jetzt zu übernehmen. Und sie macht das sicherlich sehr, sehr gut. Selbstverständlich ist das nicht. Viele Kinder haben andere Pläne. Ich weiß auch, dass unser Vater für uns andere Pläne hatte, aber er hat es nie gesagt. Er hat uns gehen lassen. Fokus also, das gilt in vielen Berufen, im Pflegeberuf. Was wäre das, wenn der Fokus nicht stimmt? Die echte Zuwendung ist doch häufig das, was den Unterschied macht, oder? Oder noch extremer, beim Rettungsdienst. Schaut mal, wenn die nicht genau wissen, was sie tun und was sie wollen, dann geht das doch daneben. Es kostet doch Leben. Wie ist das also, wenn ich gerufen werde? Folge ich nicht? Kennt ihr dieses Phänomen Benching? Habt ihr das schon mal gehört? Benching ist ein Phänomen in der jüngeren Generation. Und es geht darum, dass man auf Anfragen und Rufe nicht reagiert. Dass man die anderen warten lässt. Benching, auf die lange Bank. Früher haben wir ja immer mal gesagt, die lange Bank ist das Lieblingsmöbelstück des. Ne? Also schiebt es auf. Bitte? Ja, wessen? Sag's nochmal laut. Die lange Bank. Ja, haben wir also wirklich Nachfolge im Blick? Wenn es um Jesus geht, seinen Auftrag und um die Ewigkeit, haben wir das im Blick? Ich glaube, das Ganze funktioniert nur dann, wenn wir uns fokussieren. Zögern hilft nicht, Übereifer hilft nicht. Wenn wir den Fokus nicht auf Nachfolge haben, dann ist das nicht so, wie er sich das vorstellt. Denn wenn Nachfolger gesucht werden, dann geht es um Berufung. Berufung. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich habe gleich einen Bibeltext, da geht es um drei Beispiele. Beispiele von Menschen, die von Jesus gerufen werden. Ich lese das mal vor. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Der aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch, nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Was sagt uns dieser Text? Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Vers 57. Das ist etwas für Mutige, vielleicht auch für Begeisterte. Ich erlebe das in der Regel, dass junge Menschen diese Begeisterung mitbringen, wenn sie zum Glauben kommen. Da ist Feuer da, da ist Blick da, da ist Fokus da. Aber ist das eine wohlüberlegte Entscheidung? Ich kenne das so aus meiner Zeit, ich war in einem SMD-Schülerkreis. Wer war auch in einem SMD-Schülerkreis von euch? Einige? Und wir haben an der Schule diskutiert und Glauben verteidigt und Diskussionen geführt. Waren Feuer und Flamme. Und dann hatten wir vor einigen Jahren ein Klassentreffen, wo viele dieser damaligen Freunde hätten sein sollen. Und sie waren auch da. Aber von, ich schätze mal, 10, die damals im Glauben waren, blieben nur noch 2 übrig. Mein Freund Wolfgang, der wurde Pastor, und ich. Was war mit den anderen passiert? Wir hatten den Fokus verloren. Die anderen beiden sagten, erlaube mir doch zuerst noch. Erlaube mir noch. Vers 59 und der zweite in Vers 61. Das Begräbnis des Vaters, der Abschied von der Familie. Das ist doch per se nicht falsch, oder? Das kann man doch erstmal so nicht verurteilen. Das ist doch okay. Ja, aber ich glaube, alte Bindungen, die sind schwierig. Und die machen uns manchmal unentschlossen, dass wir nicht vorankommen. Gefragt ist an der Stelle der Mut, Jesus zu folgen. Ihr seht das Zitat von Hugo von Hofmannsthal. Nur wer sich auf den Weg macht, wird neues Land entdecken. Heißt, nur wer im Glauben Dinge loslässt, Neues probiert, wird auch neue gute Erfahrungen machen. Du hast das angesprochen mit deinem Motorrad. Genau so sieht das aus. Also nicht, erlaube mir zuerst noch, sondern ich will losgehen. Ich weiß nicht, in welchem der 3 Beispiele du dich wiederfindest heute Morgen. Welcher Typ bist du? Der Mutige, der Zögernde, der familiär Verpflichtete. Es gibt viele Faktoren, die die Nachfolge beeinträchtigen. Danke, aber brauchst nicht. Jesus lässt uns aber nicht im Unklaren über die Nachfolge. Er sagt, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Also er macht schon deutlich, so einfach wird das nicht, wenn du mir nachfolgst. Macht dir da kein falsches Bild. Wir sind aufgefordert, darüber nachzudenken, was Nachfolge bedeutet. Ein Strohfeuer hilft uns sicher nicht weiter. Es gibt viele andere Stellen, wo Jesus auch darüber spricht, dass ihm nachzufolgen bedeutet, auch Leiden und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Also überschlage die Kosten. Überschlage die Kosten, was Nachfolge für dich bedeutet, und dann entscheide dich. Es ist nicht nur das Gute, nicht nur das Schöne, nicht nur das Spektakuläre, sondern auch Schweres. Wer zurückschaut, sagt Jesus, der ist nicht geeignet. Dieses Bild habe ich gewählt, weil ich vom Land komme. Und für uns auf dem Land war nichts schöner, als Traktor zu fahren, als Jugendliche. Ja? Kennst du auch, ne? Ja. Wir haben den Traktor manchmal aus der Scheune oder aus der Garage geholt und sind erstmal nur rumgefahren. Und irgendwann wollte ich aber mal das ernste Leben haben, ne? Also auch mal pflügen und Heu machen und sowas. Und ich habe es dann genauso gemacht wie der, nach hinten geguckt, wie wird's denn? Und was war das Ergebnis? Die Furchen waren fürchterlich. Es geht um den Fokus, auch in der Nachfolge. Es geht um den Fokus. Wer zurückschaut, ist nicht geeignet. Beim Fokus ist das anders. Habt ihr das bei den Olympischen Spielen gesehen? Curling? Wo die da ihren Eisstock so... Ich glaube, die bringt nichts auf der Ruhe. Wie das Eichhörnchen am Anfang. Na, die sind fokussiert. Ja, genau. Die auch. Die hätte ich mit reinnehmen müssen. Und wie das so mit Nachfolge ist und wo Hindernisse liegen und wo es vielleicht nicht vorangeht, will ich euch mal in einer kleinen Geschichte zeigen. Das ist jetzt ja eine Datei von Thaddäus Schindler. Kennt jemand die Plattform Stay on Fire? Hört mal zu, er erzählt Folgendes.
Am 24. Oktober 2017 habe ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Ja, ich habe an diesem Tag nicht viel gegessen und es war ein großartiger Tag und sie hat Ja gesagt. Aber ich möchte dich mal heute mit hineinnehmen in eine Vorstellung, die ein bisschen kurios ist. Und zwar, stell dir mal vor, das Licht geht aus. Entschuldigung, ich muss das Licht anmachen. Also, wo waren wir? Genau, stell dir mal vor, dieser Verlobungsantrag wäre wie folgt abgelaufen. Und zwar, ich hätte ihr einfach nur einen Brief geschrieben und sie hätte auf diesen Brief geantwortet. Ist zum Glück nicht so passiert, ja, aber ich möchte dich mal mit hineinnehmen, mit einer gewissen Absicht in diese Vorstellung hinein. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, habe gefragt, ob sie meine Frau werden möchte und dann schreibt sie mir zurück. Diesen Brief, den ich jetzt vorlesen werde, ihre Antwort ist natürlich fiktiv, das ist nicht so passiert, aber ich möchte trotzdem dir das mal vorlesen. Stell dir vor, meine Frau hätte auf meinen Antrag per Brief so geantwortet. Lieber Thaddäus, ich würde dich sehr gerne heiraten. Das wäre einfach traumhaft. Meine Antwort ist ja. Allerdings gibt es da noch ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Ich habe noch ein paar andere Freunde, 7 um genau zu sein. Die meisten bedeuten mir nicht viel, aber kann ich Fred und Hannes behalten? Ich muss ja echt verliebt sein. Noch nie war ich bereit gewesen, so viele meiner Freunde aufzugeben. Mama sagt, du kannst dich echt glücklich schätzen. Noch eins, ich nehme deinen Heiratsantrag unter der Bedingung an, dass ich in meinem Heimatdorf bei meinen Eltern wohnen bleiben kann. Ich liebe sie sehr und sie haben ja auch so viel für mich getan, dass ich es mir nicht im Traum wagen würde, sie zu verlassen. Du würdest doch auch sicher nicht, ja, das wollen, dass ich ihnen wehtue, oder? Du kannst aber natürlich jederzeit vorbeikommen, wenn du möchtest. Ich bin sicher, du verstehst das. Ach, und noch ein letztes. Ich will dich nicht verletzen, aber ich würde lieber deinen Namen nicht annehmen. Ja, also ich finde meinen eigentlich sehr gut und bin damit zufrieden. Ich freue mich schon darauf, unseren Hochzeitstermin festzulegen, auf ewig die deinen unsterblicher Liebe und Hingabe. Ja, also zum Glück ist es so nicht passiert, aber ich glaube, wir alle würden bei so einer Antwort ein bisschen ins Fragen kommen, wie unsterblich, wie hingegeben diese Liebe dann doch ist. Und du fragst dich vielleicht, worauf möchte ich hinaus? Ich glaube, dass wir manchmal im Glauben, in Bezug auf Jesus, ganz ähnlich unterwegs sind. Jesus sagt an einer Stelle, dass wir unseren Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Hingabe lieben sollen. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn wir Jesus sagen, ja, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte alles geben, auch wenn ich Jesus manchmal einen ähnlichen Brief schreibe. Ja, aber dieser Bereich meines Lebens, da, nee, da kommst du nicht rein. Und das, liebe Geld, das ist, ja, das steht wahrscheinlich schon noch über dir. Oder wie auch immer. Ich meine, du kennst deine Baustellen, du kennst das, was dir vielleicht besonders wichtig ist. Und Gott lädt dich aber ein zu einer ziemlich radikalen, kompromisslosen Nachfolge, wo du Jesus an erster Stelle stellst und dahinter alles kommt. Jesus an erster Stelle stellen bedeutet nicht unbedingt, dass du alles andere wie Freundschaften, Beziehungen, Arbeit, Familie vernachlässigst. Es bedeutet eher, dass du Jesus im Zentrum von diesen Dingen stellst. Ja? Da wirst du sie nicht vernachlässigen, sondern eigentlich werden sie viel, viel mehr aufblühen. Aber Jesus lädt dich ein, wirklich Nachfolge im Alltag zu leben und nicht so wie dieser Hochzeitsantrag, so ein bisschen mit Bedingungen, sondern wirklich mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wo du Kompromisse in deiner Nachfolge machst und wo du vielleicht Bereiche außen vor lässt, wo Jesus nicht ran darf. Und ich möchte dich einladen, die Tür zu öffnen deines Herzens und Jesus ranzulassen und Nachfolge in deinem Alltag zu leben, wie sie gemeint ist, nämlich kompromisslos und mit Jesus an erster Stelle. In diesem Sinne bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer die einen sagen auf Wiedersehen und die anderen, die sagen Stay on Fire.
Interessant, oder? Aber ihr habt gemerkt, worum es geht. Ja? Ich habe dieses Bild hier ausgewählt. Ihr seht, da ist was ausbalanciert. Ausbalanciert. Gemeinde, Glaube und ich muss aber noch. Ist das deine Situation? Gemeinde, Glaube und ich muss aber noch. Wo stehst du in der Nachfolge? Gibt es das, was eben Thaddäus erzählt hat, dieses das noch und jenes und wenn und aber? Lebst du zwischen den Welten? Lebst du in der Nachfolge oder bist du noch mehr verwurzelt in deinem alten Leben? Hast du es vielleicht so eingerichtet, dass du so eine Life-Belief-Balance in deinem Leben eingerichtet hast? Der amerikanische Schriftsteller, Theologe Dallas Willard, ihr kennt ihn sicherlich, Freund von Richard Foster oder Gordon MacDonald oder John Ortberg, die kennen wir alle die Namen, ne? So aus dem Zusammenhang von Willow Creek oder so, der hat ein Buch geschrieben und das hieß Jünger wird man unterwegs. Jünger wird man unterwegs. Und er schreibt an einer Stelle, ein Christsein, dessen ganzer Stolz sich darauf beschränkt, das richtige Glaubensbekenntnis zu haben, geht am Herzen Gottes vorbei. Da würden wir alle sagen, ja, so ist das ja bei uns nicht. So nicht. Aber das klare Bekenntnis, ist das da? Wir würden sagen, ja, Gottesdienst, gehen wir doch hin. Gaben, Spenden, machen wir doch. Aber wo ist das Herz? Und er schreibt dann weiter, Nachfolge gehört elementar zum Christsein dazu und bedeutet, sich täglich, tagtäglich mit Sack und Pack auf den Weg zu machen. Täglich neu zu fragen, wo ist heute mein Platz? Was ist heute meine Aufgabe? Ja, was bedeutet das praktisch, Jesu Auftrag leben? Jesus sagt, du aber und geh und verkünde die Botschaft, sagt er in Vers 60. Wie geht das, die Botschaft verkünden? Das geschieht durch sein Wort, durch mein Reden, durch sein Leben und durch dein Sein. Anders gesagt, Jesus in mir. Sein Weg in mir, seine Wahrheit in mir, in meinem Leben. Ist das dein Weg der Nachfolge? Es gibt ein Beispiel im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Elisa soll Nachfolger von Elia werden. Und da gibt es so eine interessante Geschichte mit den Ochsen. Also nachzulesen, 1. Könige 19. Das ist so, der Elia kommt und wirft dem Elisa seinen Mantel über. Und der begreift sofort, was das bedeutet. Ne? Also, Prophetenmantel, jetzt bin ich dran. Was macht er? Mitten auf dem Feld lässt er die Ochsen zurück. Ich müsste sagen, fast alle Ochsen. Einen nimmt er mit. Dann verabschiedet er sich von seiner Familie und den einen Ochsen. Den schlachtet er und feiert ein Fest. Und nach diesem Fest sagt er so, das war der Abschluss dieser Phase, jetzt gehe ich meiner Berufung nach. Und er folgte Elia. Jesus sucht Nachfolger. Nachfolger, die, ich fasse zusammen, sich bewusst auf ihn einlassen. Die sich klar machen, was Nachfolge bedeutet. Er sucht Nachfolger, die klare Prioritäten setzen. Worum geht es? Er sucht Nachfolger, die fokussiert leben. Und er sucht Nachfolger, die sich selbst nicht so wichtig nehmen. Es geht nicht zuerst um mein Wohlergehen, sondern es geht um den Auftrag Jesu, den ich leben soll. Und er sucht Nachfolger, die andere Menschen im Blick haben, von sich wegsehen auf die, die Jesus nicht kennen. Und es geht Jesus um Nachfolger, die mit Herz und Hand anpacken und handeln. Ganzheitlich sozusagen und authentisch. Und es geht letztlich darum, er sucht Nachfolger, die ihm ähnlicher werden oder ähnlicher werden wollen. Ich komme zum Schluss. Es ist alles zusammengefasst in Philipper 2, Vers 5. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und die Frage an dich heute Morgen ist, willst du auch so ein Nachfolger, eine solche Nachfolgerin sein oder werden? Amen.